Liebe Brüder, liebe Schwestern, das sind die 10 heiligen Gebote. Jeder Mensch soll an 10 Fingern ablesen können, was die guten Regeln des Lebens sind, die Regeln für ein gutes Leben. Die 10 Gebote heißen nicht von ungefähr Gebote und nicht Verbote. Denn in diesen 10 Regeln geht es nicht darum, dass der Mensch gegängelt wird, dass man ihm den Spaß verdirbt, sondern es geht darum, dass er eine Richtschnur an der Hand hat, wo es lang geht. Die Gesetzestafeln, die Mose da vom Berg Sinai heruntergebracht haben, die haben einen ganz bestimmten Sinn und in der Präambel wird das auch gesagt. Diese Präambel ist der erste Satz. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Da kommt ein Volk aus der Knechtschaft. Wir meinen das natürlich im übertragenen Sinne. Es ist die Knechtschaft der Sünde, des Bösen, des Übels, das, was uns das Leben zur Hölle macht. Die kamen regelrecht aus der Hölle, aus der Sklaverei. Die waren unfrei. Und jetzt stehen die kurz davor, in das gelobte Land einzuziehen, ein Land, das ihnen gehört, wo sie als Freie leben können, in Freiheit leben können. Und kurz bevor sie es betreten, wir wissen, es dauert dann doch noch ein bisschen länger, weil sie das natürlich auch verwirken, weil sie sich dem noch nicht als würdig erweisen, kurz bevor sie das Land betreten könnten, bekommen sie etwas an die Hand, eine Ausrüstung. Sie bekommen Regeln an die Hand. Jetzt könnt ihr in Freiheit leben, jetzt braucht ihr etwas. Ein Grundgesetz der Freiheit. Das kriegen sie. Sie kriegen ein Grundgesetz der Freiheit. Denn ein Leben in Freiheit versteht sich nicht von selbst. Wir wissen das alle. Je mehr Freiheiten es gibt, je mehr Möglichkeiten es gibt, desto mehr Gefahren kann es auch geben. Ein Leben in Freiheit bedeutet nicht Haltlosigkeit, bedeutet nicht Grenzenlosigkeit. Zügellosigkeit, all das bedeutet es nicht und vor allem eines nicht, Willkür und Bindungslosigkeit, sondern ein Leben in Freiheit, das die Grundfeste dieser Freiheit auch erhält und das diese Freiheit allgemein macht, für alle lebbar, braucht Regeln, braucht gute Regeln, braucht Grenzen, braucht Eckpfeiler. Es muss der Rahmen abgesteckt werden, innerhalb dessen sich alle bewegen können. Und wenn da einer die Grenze übertritt, dann stellt er die Grundfesten der Freiheit in Frage. So ist es, auch mit unserem Grundgesetz. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nennt solche Eckpfeiler. Artikel 1 des Grundgesetzes, Menschenwürde. Artikel 2, Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit, freie Entfaltung und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Artikel 3, Gleichberechtigung und Artikel 4, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das sind nur die ersten 4, die allerwichtigsten, danach kommen auch noch sehr wichtige. Grundrechte. Und aus all diesen Grundrechten der Freiheit formuliert sich schon im Grundgesetz auch immer ein Verbot. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es in Artikel 1. Die Persönlichkeitsrechte anderer dürfen nicht verletzt werden, heißt es in Artikel 2. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Deshalb Rechte und Verbote. Sie gehören zusammen, um eines zu tun, den Freiraum aller zu sichern, die Grundfesten der Freiheit zu sichern. Grundgesetz der Freiheit Israel, so nenne ich einmal. Grundgesetz der Freiheit Israels, das sind die 10 Gebote. Und in der zweiten Tafel haben wir so etwas wie die Urform unserer Persönlichkeitsrechte und Freiheitsrechte. Die Urform. Und ohne diese Urform wäre kein Grundgesetz in der heutigen Form denkbar gewesen. Die Urform im Dekalog, wir kennen sie alle, heißt: Du sollst nicht töten, Recht auf körperliche Unversehrtheit. Du sollst nicht Ehebruch brechen, die Ehe wird unter Schutz gestellt, das ist auch im Grundgesetz so. Du sollst nicht stehlen. Das Eigentum wäre eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Der andere hat nicht nur ein Eigentum, der hat auch eine Ehre im Leib. Die darf man ihm nicht nehmen. Das gehört zu seiner Persönlichkeit. Und dann diese Sache, die die Konfirmanden immer so schwer auswendig lernen. Ich bin mal gespannt, wie ihr euch anstellen werdet. Mit dem Haus, mit dem Weib und dem Knecht und so weiter. Man sieht ja die Wertschätzung, die Reihenfolge, die damals war. Erst kommt das Weib, dann der Knecht, die Magd, Rind, Esel und dann alles andere. Na, immerhin Weib vorneweg. Freiheit, Person und Familie sollen geschützt werden. Jedes Einzelnen vor dem Zugriff anderer. Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das ist wichtig. Deshalb können wir nicht alles zulassen. Geht nicht. Es gibt einen Erziehungsauftrag. Ein Erziehungsauftrag in der Schule, in der Kirche, das heißt Kirchenzucht. Es gibt einen Erziehungsauftrag im Staat, dafür gibt es Gesetze und ein Strafrecht. Aber jetzt nochmal auf unsere 10 Gebote. Ich will einmal den Blick auf etwas lenken, haben bestimmt die meisten noch nie drüber nachgedacht. Nämlich, wir haben 10 Regeln. Welche haben wir hier eigentlich nicht? Da gibt es zumindest mal, mir sind 3 eingefallen, die hätten durchaus nahegelegen. Und ich würde mal behaupten, viele Völker der Welt und Religionen leben nach diesen Regeln immer noch. Die Regel 1 hätte lauten können noch, also die Regel 11 hätte lauten können, du sollst dein Handeln entsprechend deinem Geschlecht ausrichten, denn die Rolle von Mann und Frau sind strikt zu trennen. Regel 12 hätte heißen können, du sollst deiner Herkunft und Abstammung gemäß leben und die Grenzen deiner sozialen Stellung nicht überschreiten. Regel 13 hätte heißen können, du sollst die Gesetze der Obrigkeit nicht übertreten, denn Gott wird den nicht unbestraft lassen, der sich seiner Obrigkeit widersetzt. Die sind nicht drin, die 3 Gesetze. Gesetze, die in der damaligen Zeit eigentlich nahe hätten liegen können, sind nicht drin. Wir spüren sofort ein ungeheures Potenzial an Freiheit und Gleichberechtigung. Natürlich wird es nirgendwo so klar ausgesprochen, aber da ist ein Potenzial da. Das Potenzial, das sich später im Neuen Testament noch einmal neu entfalten wird. Es wird kein Unterschied gemacht in den 10 Geboten zwischen dem Leben einer Frau und einem Mann und es wird auch kein Unterschied gemacht vom Persönlichkeits- und Freiheitsrecht her, von der Stellung eines jeden Menschen, soziale Stellung oder Abstammung. Schon allein daher glaube ich eines nicht, was seit Jahrhunderten immer wieder diskutiert wird, und was zurzeit auch immer wieder in der Philosophie in aller Munde ist. Hans Küng hat ja sein Projekt mit Weltethos gemacht. Da ist eine Idee, die dahinter steht, die wäre schön, aber ich glaube nicht dran. Dass die 10 Gebote so etwas wie ein natürliches Gesetz sind, die jedem Menschen ins Herz und ins Gewissen geschrieben sind. Also, 10 Gebote gibt es überall auf der Welt, überall gibt es diese 10 Gebote. Der Thomas von Aquin hat als großer Philosoph des Mittelalters und auch Philosoph der römisch-katholischen Kirche bis heute, hat das natürliche Gewissen genannt, die Synderesis, und hat gesagt, es gibt dieses natürliche Licht der Vernunft. Alle Menschen kennen zumindest diese 10 Gebote. Wäre schön. Würden wir gerne dran glauben, aber wir merken, wir werden zur Zeit eines völlig anderen belehrt. Wir lernen, dass die Kulturen und Völker aller Welt durchaus verschiedene Wertmaßstäbe haben. Das ist da nicht alle, auf keinen Fall natürlich das erste, zweite und dritte, also die erste Tafel, in allen Herzen drin ist. Aber auch die anderen ist noch die Frage, ob das wirklich in allen Herzen drin ist, sondern wir spüren, dieser Katalog ist nicht allen Menschen einfach naturhaft gegeben, nicht in die Gene geschrieben irgendwie, sondern das musste die Menschheit lernen. Dass sie Israel es lernen musste, heißt, da musste erst Mose kommen mit den Gesetzestafeln vom Sinai, musste es dem Volk bringen. Und auch dann hat es noch nicht gleich kapiert. Das muss der Mensch erst lernen. Das ist durch Offenbarung in die Welt gekommen und nicht schon immer im Herzen des Menschen da. Der Katalog der Menschenrechte hat sein Fundament im biblisch-christlichen Menschenbild. Ich sage diese These mal so. Ich glaube daran, dass das, was da 1948 erklärt wurde, die allgemeinen Menschenrechte, dass die nur entstanden sind und verwurzelt sind in diesem biblischen Menschenbild. und auch in diesem Katalog von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten. Und das macht es so schwer, dass es allgemein anerkannt wird auf der ganzen Welt. Da wundern sich alle. Die wundern sich deshalb, weil sie davon ausgehen, das haben sie doch alle im Herz drin. So ist es aber offensichtlich nicht. Sondern die Völker und Religionen haben ganz unterschiedliche Wertmaßstäbe. In den muslimischen Ländern, in Indien ist uns das völlig klar. In afrikanischen Ländern, im asiatischen Raum, ich könnte weitermachen, es gibt viele, viele Völker und Religionen und Kulturen, die haben andere Wertmaßstäbe. Da gibt es keine Gleichheit von Mann und Frau. Da gibt es keine Gleichheit unabhängig von Abstammung und sozialer Stellung. Da müsste in so 10 Geboten sowas rein, wie die 3 Gebote, die ich genannt habe, die bei uns nicht drinstehen. Also, es gibt einen Grund, warum es so schwer ist, die allgemeinen Menschenrechte, die uns so wertvoll sind und uns so einleuchten, gar nicht universal durchgesetzt sind bisher. Warum die erst sich noch verbreiten muss, das ist ein Prozess, den man vielleicht auch nicht mit Krieg verbreiten kann, wie auch immer, das ist ein langer Prozess. Dieser Katalog muss sich erst noch festsetzen in den Herzen der Menschen, überall. Aber eins ist auch richtig, die 10 Gebote stimmen nicht einfach mit dem Menschenrechtscharta überein. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied. Das macht aber auch gar nichts. Aber das ist ein entscheidender Unterschied und auf den muss ich jetzt raus. In der Menschenrechtscharta wird ganz bewusst religiös weltanschaulich neutral formuliert. Die 10 Gebote sind nicht weltanschaulich neutral. Kein Christ ist es. Wenn wir Christen sind, sind wir nicht mehr weltanschaulich neutral, sondern wir haben eine Position in der Welt. Der 2. Tafel, die ich gerade vorgelesen habe, mit diesen Persönlichkeitsrechten und Freiheitsrechten, ist die 1. Tafel vorangestellt. Diese 1. Tafel kann man schon mal gar nicht verbindlich machen für alle Menschen auf der Welt. Aber es ist die Tafel, die uns ganz wichtig ist, die alles andere aus sich heraus freisetzt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir auch kein Bildnis von ihnen machen und sie nicht anbeten. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, du sollst auch nicht den Gottesdienst missbrauchen, um deine persönlichen Interessen durchzusetzen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Das ist die Vorordnung der 1. Tafel und sie zeigt, dass wir uns auf der Erde so bewegen können als Christen, und die Juden nehme ich dazu, denn die haben diese 10 Gebote ja auch. Das ist nur möglich, weil es da eine Beziehung gibt zu Gott und eine ganz bestimmte, eine ausschließliche. Nichts darf hier den Platz von Gott einnehmen. Und wenn ich diese Beziehung zu Gott habe, dann habe ich, so wie in unserem Wochensprich, automatisch, das folgt daraus, ein Verhältnis zu meinem Mitmenschen. Im Sabbatgebot wird das ganz deutlich, dass die Gottesbeziehung schon eine Beziehung zum Nächsten aus sich heraus freisetzt. Da heißt es nämlich, am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Da ist noch keine Gleichmacherei sozial, aber da ist Potenzial drin. Da ist Potenzial für soziale Gerechtigkeit drin. Die Arbeit wird nicht auf Menschengruppen verlegt, nicht Herren und Sklaven, nicht wie in Afrika es immer noch ist, Frauen arbeiten und Männer nicht. Oder wie man es jetzt wieder aus Katar hört, da gibt es irgendwelche Menschen, die Arbeitssklaven sind. Das nicht. Es gibt Unterschiede. Auch Mann und Frau sind unterschiedlich. Auch soziale Unterschiede gibt es. Aber es gibt einen Tag, an dem sie alle gleich sind. Es gibt einen Tag, an dem sie alle ruhen sollen und keine Arbeit tun. Die Arbeit wird nicht verteilt auf die Menschen in der Weise, dass die einen ausgebeutet werden und die anderen davon den Nutzen ziehen, sondern sie sollen alle ein gutes Leben haben und an diesem 7. Tage alle Geschwister sein unter einem Herrn. Sie sollen alle nach dem Vorbild Gottes handeln. Und dieses Vorbild heißt, wie Gott selbst, ich bin frei, aber ich gebrauche diese Freiheit nicht willkürlich, sondern ich gebrauche sie für die Schöpfung. Ich bin frei, aber ich handle nicht willkürlich, sondern ich binde mich an Ordnungen, Regeln, Gebote und Rhythmen in meinem Leben, weil es gut ist. Das tut gut. Der Raum der Freiheit braucht das. Er braucht Rhythmen, er braucht Regeln, er braucht Gesetze. Freiheit ist etwas anderes als Kausalität, das hat uns Kant ganz klar gemacht. Kausalität rollt ab. Auf A folgt B, auf B folgt C und manchmal wollen uns gewisse Wissenschaftler weismachen, das wäre auch bei uns Menschen so. Bei uns rollt auch mal das eine oder andere ab. Und trotzdem können wir immer mal wieder sagen, stopp, nicht weiter. Hier lang, Freiheit. Freiheit heißt, ich kann mich selber binden an Regeln, halten an Regeln oder eben nicht. Ich kann das Richtige tun oder das Falsche. Ich kann das Gute wählen oder das, was anderen schadet. Freiheit ohne Bindung zerstört Freiheit, pervertiert den Freiraum der Freiheit. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Wir wissen das, Menschen, die sich nicht halten können an Regeln, die werden haltlos und zerstören sich selbst ihr eigenes Leben und versuchen das andere Leben der anderen mit zu zerstören. Können wir das zulassen? Wir können es nicht zulassen. Manchmal können wir sogar nicht mal verhindern, dass sie uns beschädigen. Aber wir müssen doch irgendwie sie selber vor sich selbst schützen und auch vor den anderen. Familien gibt es, in denen es, und das ist ein heutiges Problem, das wir in der Schule immer groß viel zu kämpfen haben, es gibt Familien, in denen keine Regeln mehr gelten. Es gibt Kulturen der scheinbaren Freiheit, aber das ist eigentlich Mutwille, Haltlosigkeit. Und diese Familien bieten dann auch wenig Geborgenheit und Bindung und machen Erziehung unendlich schwer. Und es gibt Gemeinwesen, die so liberal sein wollen, dass sie sich nicht mehr trauen, bestimmte Gesetze zu erlassen, die der sozialen Gerechtigkeit dienen. Und wir sind jetzt dabei, dass wir wissen, wir haben auf dem Wirtschaftssektor zu viel Liberalität zugelassen und ich glaube, es ist zu spät. Die haben schon so viel Macht, dass sie auf die Macht der Staaten pfeifen. Das hätte nicht passieren dürfen. Man hätte hier um der Freiheit und des Schutzes willen schon früher Gesetze erlassen müssen und jetzt muss es versuchen, die Staatengemeinschaft zu tun, die aber leider längst nicht mächtig genug ist, den Wirtschaftskonzernen und Banken noch überhaupt hier eine Grenze zu setzen. Es gibt es also auf allen Ebenen Freiheit, die ausufert. Wir brauchen stabile Ordnungen. Wir brauchen sie im Generationenvertrag, deshalb das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, und wir brauchen sie in unseren Beziehungen. Wir brauchen diese Ordnung der Ehe, die auch im Grundgesetz geschützt ist. Jesus hat ausdrücklich in der Bergpredigt die Ehe als eine Ordnung gestützt und hat das Verbot der Ehe, des Ehebruchs, nicht der Ehescheidung, aber des Ehebruchs, dieses Verbot hat er verschärft. Warum hat er es verschärft? Lesen Sie mal durch, was da steht in Matthäus 5, 27 folgende. Da geht es immer an den Mann. Da geht es immer an den Mann, da heißt immer, da wird immer daran erinnert, dass der Mann eigentlich damals das Recht hatte, sich noch leichtfertig von seiner Frau zu scheiden. Dass er sich einfach scheiden lassen konnte, wenn es da keine Kinder in der Ehe gab. Ohne Scheidebrief. Und Jesus geißelt das als Herzlosigkeit und Unrecht, als Ehebruch. Solche Scheidungen. Und er sagt, gebt, wenn ihr scheiden lasst, wenigstens eurer Frau einen Scheidungsbrief, dann ist sie wenigstens nicht rechtlos. Leben braucht stabile Ordnung, auch im Zusammenleben der Generationen. Und wir wissen, wie wichtig es ist, dass die alten Eltern und Großeltern unter uns ihren Platz erhalten. Auch dann, wenn sie in ihrer sozialen Rolle nicht mehr nützlich sind, was auch immer das heißen soll. Auch dann, wenn es schwerfällt, sie manchmal mitzunehmen. In Beduinenvölkern, wir wissen es, war es üblich, dass man die Eltern zurückgelassen hat, weil sie der ganzen Gruppe zur Last fielen, schutzlos in der Wildnis. Das hätten die Israeliten auch machen können, bevor sie ins gelobte Land ziehen, entledigen sie sich mal all den sozialen Ballast und ziehen stark und jung in das Reich ein. Nein, das vierte Gebot hält sie zurück. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Respekt und Achtung, auch den Allerschwächsten gegenüber, die zu scheinbar nichts mehr Nutze sind und wert. Das kriegen wir eingepflanzt durch diese 10 Gebote. sind Regeln, gute Regeln für ein gutes Leben. Aber eins ist wichtig: Machen wir daraus kein abgeschlossenes Gesetz. Nicht alles steht in den 10 Geboten, sondern Martin Luther hat gesagt, aus dem Glauben heraus werden wir alle freigesetzt, um eigene Dekaloge zu schreiben. Das heißt, um für unser Leben das Ganze weiterzuschreiben. Denn nicht alles steht genau 1:1 in der Bibel, sondern wir müssen aus dem Geist des Glaubens und der Liebe heraus überlegen, was entspricht diesem Geist, für den die 10 Gebote die Richtschnur geben. Was entspricht dem Doppelgebot der Liebe, das Jesus uns gegeben hat? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben beides. Hätten wir nur das Liebesgebot, würden wir meinen, wir dürften keine Grenzen setzen. Wir dürften keine Verbote aussprechen, aber wir haben beides. Wir haben 10 Gebote und wir haben das Liebesgebot, das es uns ermöglicht, diese Gebote in unser ganzes Leben hinein auszulegen als ein Grundgesetz christlicher Freiheit. Lasst uns das tun, das ist eine bleibende Aufgabe. Lasst uns das tun, in Christi Namen. Amen.